Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch da hinten war, aber für mich hier vorne war das echt cool, mal die Gemeinde so richtig laut singen zu hören. Wenn die Band spielt, hört man das ja oft nicht im modernen Gottesdienst. Von daher war das mal richtig schön. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Wir haben sehr bewusst gesagt, jetzt im Sommer, wenn wir 6 Gottesdienste feiern und immer nur einen Gottesdienst am Sonntag, dann wollen wir auch die verschiedenen Formen feiern. Und heute war mal der klassische Gottesdienst. Und ich halte das für wichtig, weil es uns ein Stück weit auch hineinnimmt in die Tradition, in der wir stehen. Auch wir Jungen. Und diese Lieder, einige von denen sind einfach Klassiker. Und einfach gut. Von daher, schön, dass ihr euch darauf einlasst, dass diese Gottesdienste immer ein bisschen anders sind. Kennt ihr noch Lukas Podolski und Basti Schweinsteiger? In guten alten Zeiten des deutschen Fußballs. Eines Tages hat die deutsche Nationalmannschaft einen Pfarrer eingeladen, eine Andacht zu halten. Der Pastor kommt in die Kabine und trifft als erstes Sebastian Schweinsteiger. Und Schweinsteiger stellt ihm die Mannschaft vor. Bei Lukas Podolski flüstert er dem Pfarrer ins Ohr: Ich wette um 50 Euro, dass Poldi das Vaterunser nicht kann. Okay, sagt der Pastor. Er begann seine Andacht und bittet am Ende Podolski, das Vaterunser zu beten. Poldi zögert kurz, dann aber nickt er und fängt an: Ich bin klein, mein Herz macht rein, es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Schweini war ganz verblüfft, schaut Poldi an, dann den Pastor, zückt sein Portemonnaie, nimmt 50 Euro heraus und sagt: Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass Poldi das Vaterunser kennt. Zwei Wochen beschäftigen wir uns jetzt schon mit dem Vaterunser. Und ich weiß nicht, wie oft ich selbst, wie oft du das Gebet schon gesprochen hast. Mir fällt auf, zumindest bei mir, dass ich dieses Gebet meistens in Gemeinschaft bete. Weniger zu Hause. Meistens in Gemeinschaft. Und es stimmt ja auch, dass dahin das Gebet gehört. Es heißt, Vater meiner im Himmel. Es heißt, Vater unser im Himmel. Dieses Vaterunser ist schon per se ein Angriff auf unser Individualismus und ein Rausreißen für uns aus unserer Einsamkeit. Vater unser im Himmel. So beginnt dieses Gebet. Natürlich kann man auch alleine zu Hause beten. Natürlich kann man auch alleine zu Hause sein Christsein leben. Aber Jesus weist schon bei diesem Gebet darauf hin: Christsein ist eine Gemeinschaftsreligion. Wir beten dieses Gebet zusammen. Vater unser im Himmel. Und ein Theologe hat mal gesagt, Helmut Hielke, das Vaterunser ist das Gebet, das die ganze Welt umspannt. Und wir sehen das in diesem Video.
Das Vaterunser in 12 Sprachen.
Отче наш, сущий на небесах.
உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக.
Come dit rie.
Ta parto così non tanto sì.
Abinda kake so a yi shi a cikin duniya kamar yanda ake yin sa a cikin sama.
Хлеб наш воздейший дай нам днес.
Forgive us our sins.
Камти бедалом хадагна лом бедална хадагална.
Hayatı mamıza izin verme. Me délivre nous du mal.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
In Ewigkeit. Amen.
Ein wirklich wahres Gebet, das die gesamte Welt umspannt. Als wir uns überlegt haben, über das Vaterunser zu beten, hat uns ein Buch sehr inspiriert. Das Vaterunser von Oco Hurlien heißt das. Kann ich nur wirklich empfehlen, weil viele neue Gedanken zum Vaterunser hier drin steht. Ganz, ganz viele. Zum Beispiel einfach dieses. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr betet, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das? Geheiligt werde dein Name. Der Heidelberger Katechismus schreibt dazu: Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass dein Name unseretwegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen wird. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dass Menschen mich und dich, uns, wegen unseren guten Werken preisen. Geschenkt. Aber was sind deine guten Werke, um deren Willen andere Menschen Gott preisen? Und welche unserer Taten werfen eher einen dunklen Schatten, einen unheiligen Schatten auf den Namen Gottes? Spannende Frage, oder? Welche meiner guten Werke führt dazu, dass Menschen Gott preisen? Und davon gibt es noch sehr viel mehr in diesem Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Heute geht es um folgenden zwei Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Unser tägliches Brot gib uns heute, wie Beten zur Politik wird. Brot war das Grundnahrungsmittel in Palästina, das Lebensmittel schlechthin. Und schon der Dichter Homer nennt die Menschen als solche schlicht Brotfresser. Also wir Menschen, das ist so der Gattungsname für uns Menschen, Brotfresser. Brot kann aber in der Bibel auch stellvertretend für den Lebensunterhalt überhaupt stehen. Sein Brot essen heißt, sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Und für Martin Luther bedeutet täglich Brot alles das, was Not tut für Leib und Leben. Und dann macht er im kleinen Katechismus eine atemberaubend detaillierte Aufzählung. Unser täglich Brot gib uns heute, das bedeutet, Gott schenke uns täglich unser Essen, unser Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Gott ist die materielle Not seines Volkes, seiner Menschen nicht egal. Nach Gottes Willen soll niemand, kein einziger Mensch vor Gott darben. Also es geht nicht um das übernatürliche Brot. Gerade wir im Westen, weil wir das tägliche Brot eigentlich immer haben, denken wir, wenn wir das beten, wir beten jetzt für das übernatürliche Brot. Aber darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um unser ganz tägliches Brot. Und schon wieder steht hier dieses eine Wort. Nicht mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot. Gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wieder reißt uns diese Bitte aus unserem Individualismus heraus und verweist uns auf die Gemeinschaft. Es geht nicht um mein täglich Brot. Es geht um unser täglich Brot. Brich dem Hungrigen dein Brot, sagt Jesaja. Weil Brot das schlichtweg lebensnotwendige ist, macht sich schuldig, wer dem Hungrigen sein Brot verweigert. Ernesto Cardinale, ein Priester aus Südamerika, sagt, um unser tägliches Brot bitten, das heißt es für alle erbitten, damit keiner hungrig bleibt. Es für alle erbitten, damit keiner hungrig bleibt. Wir bitten darum, dass der Tag komme, an dem wir nach den Bedürfnissen jedes Einzelnen all das verteilen können, was jetzt sich einige für sich angehäuft haben. Heute besitzt 1% der Weltbevölkerung mehr als 99% der restlichen Bevölkerung. Was eine unerträgliche Brotverteilung. Und wir Christen tun wenig dagegen. Und spätestens hier wird unser Beten zur Politik. Unser tägliches Brot gib uns heute. Martin Luther hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, es wäre doch schön, wenn die Fürsten die Wappen ändern würden. Und statt dass da Adler oder Löwen, also herrschaftliche Zeichen, auf den Wappen stehen sollen, dass dort einfach immer ein Brotleib auf dem Wappen stehen soll. Um die Herrscher daran zu erinnern, das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle genug Brot zu essen haben. Von daher ist meine erste Challenge an euch in dieser Woche, meine Bitte an euch, wenn ihr dieses Gebet betet in dieser nächsten Woche, dann betont dieses unser tägliches Brot und denkt an die Menschen, denen es nicht so gut geht, wie es uns gut geht. Das ist das eine. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Schuld. Es ist doch auffällig, wie wenig man im Alltag über meine Schuld spricht. Meistens ist der andere schuld. In gefühlt 99% aller Konflikte ist der andere Mensch schuld, während ich eigentlich immer recht habe. Also natürlich, als die Deutschen ausgeschieden sind, war klar, wer schuld ist. Natürlich ist Trump schuld und Erdogan und Putin. Wir wissen es natürlich als Deutsche sehr, sehr genau, wer schuld ist um uns herum. Aber was ist mit meiner Schuld? Was ist mit unserer Schuld? Natürlich ist der Nachbar schuld, der so eklig zu mir ist. Aber was ist mit meiner Schuld? Dieses Gebet zwingt uns jedes Mal, wenn wir es beten, darauf ein wenig genauer und ein wenig ehrlicher auf uns zu sehen. Etwa wenn wir uns im Weltvergleich vergleichen, wie verschwenderisch und zerstörerisch unser Lebensstil ist. Brauchen wir wirklich 731 Brotsorten? So viele gibt es in Deutschland? Jesus geht in der Bergpredigt ein Stück weiter. Er sagt sehr, sehr klar, es geht nicht um das äußere Verhalten, es geht um dein Herz. Und dieses Gebet ist ein Angriff auf dein Herz, nicht auf dein äußeres Verhalten. Die meisten Religionen sind besessen davon, eine kleine Anzahl von äußeren Verhalten, also Sünden, zu bekämpfen. Den moralischen Zerfall der Gesellschaft, Homosexualität, Abtreibung, Umweltzerstörung, Gier. Und viele Frommen denken, und einige auch von uns denken, dass es unser Job ist, dieses äußere Verhalten zu bekämpfen. Aber wir verschwenden damit Gottes Zeit. Und wir verschwenden unsere Zeit. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jesus weist auf unser Herz hin. Jesus sagt, natürlich, du sollst nicht töten. Aber wenn du schon zornige, herablassende Gedanken über jemand anders hast, sündigst du. Wir schauen auf das Verhalten draußen und wir merken gar nicht, wie wir im Inneren zerfressen werden, wie vom Krebs. Wenn wir mit Hass und Vorurteilen in unserem Herzen rumlaufen, sind wir genauso moralisch verwerflich wie jemand, der den Abzug zieht. Wenn ich täglich mit dem Gedanken rumlaufe, was ein Idiot, oder wie blöd kann man denn sein, oder dieses Ausländerpack, dann sündige ich. Jesus weist uns darauf hin, dass es um unser reines Herz geht. Und als ich das nochmal gelesen habe, wurde mir deutlich, wie wenig mir bewusst bin, wie viel Schuld ich eigentlich auf mich lade. Tagtäglich. Einfach durch Unterlassen. Aber auch indem ich meine Interessen verfolge und nicht die anderen. Diese Bitte im Vaterunser weist uns darauf hin, immer wieder, schau auf dich. Wir wären schuldig. Du bist und ich bin sehr viel schuldiger, als wir denken, dass wir sind, als wir es uns zugestehen. Ja, weit viel schuldiger, als wir ahnen, dass wir sind. Und vergib uns unsere Schuld. Sind wir uns dessen noch bewusst, dass wir schuldig sind? Oder haben wir immer jemand anders, auf dem wir die Schuld abwälzen können? Und dann stört mich ein Wort bei dieser Bitte sehr, sehr doll. Ein Wort stört mich sehr, sehr doll. Und es ist das Wie. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus, wenn ihr diese Passage im Matthäus-Evangelium lest, wird dann nochmal klarer. Wenn ihr dem anderen nicht vergibt, wird euch nicht vergeben. So vergib uns unsere Schuld, wie wir dem anderen vergeben. Heißt es also, wenn ich anderem nicht vergebe, dass mir nicht vergeben wird? Ich kann nur sagen, Gott bewahre. Hoffentlich nicht. Wie furchtbar wäre es, wenn Gott so mit mir umgehen würde, wie ich mit anderen Menschen umgehen. Aber das griechische Wort wie kann man auch wie denn auch übersetzen. Also etwa vergib uns unsere Schuld, so wie es denn auch wir mit unseren Mitmenschen halten wollen. Es geht um eine Frage der Reihenfolge. Jesus sagt, folgt meinem Beispiel. Er hat ein Beispiel gegeben und deswegen folgt mir. Und ich möchte diese Predigt enden mit einer Geschichte, die das auf den Punkt bringt. Eine wunderschön heftige Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr kennt sie alle, aber ich bitte euch, hört hin und lasst diese Geschichte von Jesus euch nochmal ins Herz sagen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel von unserem Unglücklichsein, von unserem Nichtzufriedensein damit zusammenhängt, dass wir nicht in der Lage sind, andere freizusetzen, großzügig miteinander umzugehen. Steht in Matthäus 18. Petrus war immer noch mit der Frage beschäftigt, wie das denn nun ist, wenn man immer wieder von jemandem verletzt wird. Herr, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder vergeben, der mich ständig verletzt? 7-mal etwa? Und Jesus erwiderte ihn 7-mal? Denk eher an 77-mal. Und ich sage dir auch, warum. Stell dir vor, ein König hatte sich eines Tages entschieden, mit seinen Dienern und Verwaltern abzurechnen. Als er gerade mitten in dieser Arbeit war, brachte man einen Verwalter vor ihn, der Schulden in Höhe von 10.000 Talenten gemacht hatte. 60 Millionen Euro Schulden. 60 Millionen Euro Schulden. Es war unmöglich für ihn, diese Summe jemals zurückzuzahlen. Folglich ordnete der König an, ihn, seine Frau und seine Kinder auf dem Sklavenmarkt zu versteigern. Der Mann warf sich dem König zu Füßen und bettelte: Gib mir doch noch einmal eine Chance und ich werde dir alles zurückzahlen. Der König war von seiner Bitte sichtlich berührt. Er gab ihm nicht nur seine Freiheit zurück, sondern er erließ ihm auch die gesamte Schuld. Er überließ ihm 50 Millionen Euro, erließ er ihn. Der Verwalter war aber noch gar nicht ganz aus dem Haus hinausgegangen, als er einen Untergebenen traf, der ihm 100 Dinare schuldete, 60 Euro. Er packte diesen am Kragen und forderte von ihm, die Summe zurückzuzahlen, und zwar sofort. Der verzweifelte Mann flehte ihn an: Gib mir noch eine Chance, ich werde es dir zurückzahlen. Aber der Verwalter gab ihm keine mehr. Er ließ ihn verhaften und ins Gefängnis werfen, bis die Schuld beglichen wäre. Als die anderen Diener des Königs davon erfuhren, waren sie zutiefst betroffen und traurig. Sie konnten nicht anders, als dem König den ganzen Vorfall zu schildern. Da ließ der König den Mann wieder vor sich bringen und sagte zu ihm: Du erbärmlicher Mensch, du erbärmlicher Mensch, ich habe dir deine gesamte Schuld erlassen, nachdem du mich um Erbarmen angefleht hast. Und hast du nicht einen Moment daran gedacht, Erbarmen mit deinem Mitarbeiter zu haben, der dir einen lächerlichen Betrag schuldete und dich um Gnade bat? Der König war wütend und übergab den Mann den Folterknechten, und zwar für so lange, bis er die gesamte Schuld abbezahlt hatte. Und dann schließt Jesus: Genau das wird mein Vater im Himmel mit jedem von euch tun, der nicht von ganzem Herzen jedem vergibt, der ihn um Erbarmen angeht. Bei der Vergebung geht es nicht um Peanuts. Es geht nicht nur um irgendetwas. Jesus war dieser Punkt so wichtig, dass er diese Geschichte erzählt hat, und die ist so krass erzählt. Und was einfach nicht geht, sagt Jesus, ist, dass Gott uns alles vergibt. Unsere 50 Millionen Schuld, die wir haben, alles vergibt. Und wir fangen an, unsere Rechnung aufzumachen mit unserem Nachbarn, mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern, mit wem auch immer. Jesus sagt, das geht nicht. Und doch ist die Reihenfolge so wichtig. Und die entscheidet über alles. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gott mir alles vergeben hat? Alle meine Schuld? Alles, was ich getan habe? Vergeben? Weg! Nicht nur meine 50 Millionen, alles weg, vergeben. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann kannst du gar nicht anders, als zu einem großzügigen Menschen zu werden, der anderen auch vergibt. Das ist Jesus' Versprechen. Und dann geht es nicht, sagt Jesus, und dann geht es nicht, dass du dann anfängst, Rechnungen aufzumachen mit den Menschen, die dich verletzt haben. Mit dieser Bitte nimmt Jesus uns einfach wieder noch einmal in die Pflicht zur Vergebung. Aber, sagt Karl Barth, Was heißt schon Pflicht? Ein sehr, sehr schöner Satz von ihm. Bewahren wir doch ein wenig Humor im Blick auf unsere Beleidiger. Bewahren wir doch ein wenig Humor im Blick auf unsere Beleidiger, sagt Karl Barth. Haben wir doch für die anderen diese kleine Bewegung der Freiheit. Haben wir doch für den anderen diese kleine Bewegung der Freiheit. Was also kannst du nächste Woche ganz konkret tun? Ich möchte euch eine Challenge wieder mit einer Challenge diese Woche gehen und möchte euch einladen, dieses Gebet einfach zu beten. Mindestens zweimal beim Einschlafen und beim Aufstehen dieses Gebet zu beten. Und dann habe ich drei Schwierigkeitsgrade für euch. Am einfachsten ist das, dass ihr, wenn ihr dieses Gebet betet, aber dann auch später, wenn ihr gleich zum Abendmahl kommt, dass ihr euch bewusst macht, wenn ihr das Blut trinkt und es aufnimmt und euch und dann einfach dankbar sagt, Gott, danke. Du bist für mich gestorben, es ist alles okay. Es ist alles vergeben. Danke. Und freut euch darüber, dass Gott dir vergeben hat. Und solltest du dann irgendwie hören, dass Gott dir sagt, und was ist mit deinem Chef, deinen Nachbarn, deinen Familienangehörigen, was sind mit seinen 60 Euro Schulden, die er noch bei dir hat, dann erlass ihm diese Schuld. Das ist meine Bitte an euch. Das ist das Erste. Freut euch darüber, dass Gott euch alles vergeben hat. Das Zweite ist, beim Gebet betone das Unser in unser täglich Brot und denke an unsere Freunde zum Beispiel jetzt einfach aus Kenia, dass Gott allen Menschen das gibt, was er zum Leben braucht. Und vielleicht hörst du dann auch, was du zu tun hast. Und für die Fortgeschrittenen, die dritte Aufgabe, denk mal drüber nach, welche von deinen Taten in der nächsten Woche werden die Menschen dazu bringen, Gott zu preisen. Was kannst du tun in der nächsten Woche, damit die Menschen das sehen und Gott preisen? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus.